Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich freue mich, dass wir heute weitermachen dürfen, nachdem wir 2 Wochen Pause gehabt haben in unserer Predigtreihe über das Johannesevangelium. Und wir kennen vermutlich alle das Sprichwort, wie der Vater, so der Sohn. Und es spricht davon, dass Vater und Sohn eine totale Ähnlichkeit aufweisen. Und ich habe euch mal zu Beginn 3 Bilder mitgebracht, die das ganz gut ausdrücken. 3 schöne Bilder, finde ich. Da ahmt der Sohn den Vater so richtig nach. Man sieht das hier beim Rasieren, beim Krawattebinden und auch beim Muckis zeigen. Und man sieht so richtig schön, der Papa ist das große Vorbild. In seinem Wesen, in seinem Reden, in seinem Tun. Und zumindest im Kindesalter ist das so der Fall. Irgendwann kommt dann das Teenie-Alter, da kann es dann eher sein, dass das kippt und dass man eher sagt, ich will nicht so werden wie mein Vater. Das verändert sich, aber zumindest im Kleinkindesalter ist Papa ja ganz oft noch der Held und er ist nachahmenswert in allem. Und ich vermute mal, die allermeisten von euch, die Söhne oder allgemein Kinder haben, die erkennen sich immer mal wieder in ihren eigenen Kindern. Also ihr kennt vielleicht so den Satz aus eurem eigenen Mund oder auch aus dem eures Partners, der ist genau wie ich oder der ist genau wie du. Oder aber auch von anderen Menschen aus eurem Umfeld, die dieses Sprichwort sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja, wir kennen diese Ähnlichkeit und nun ist dieses Sprichwort, wie der Vater, so der Sohn, bei uns positiv wie negativ verwendet. Also von Kindern werden sowohl positive wie auch negative Eigenschaften nachgeahmt. Also auch die Dinge, wo wir am liebsten sagen würden, also das hat er nicht von mir. Ja, das hat er von irgendwem anders, vielleicht von der Mama, wenn du Papa bist oder so. Das hat er nicht von mir. Wir sehen daran, es ist alles andere als unbedeutend, wie der Vater so drauf ist, wenn es darum geht, wie sich das im Leben des Sohnes oder eines Kindes im Allgemeinen manifestiert. Und während jeder Vater dieser Welt versagen wird, gibt es den einen vollkommenen Vater, der makellos ist in allem, und das ist der himmlische Vater. Der Vater im Himmel, der absolut nachahmenswert ist und der eine absolute Einheit bildet mit seinem eigenen Sohn, mit Jesus Christus. Und das soll unser Thema heute Morgen sein, angelehnt an dieses Sprichwort, wie der Vater, so der Sohn. Und wir machen weiter im Johannesevangelium, Johannes 5, Vers 17 bis Vers 30 unter diesem Thema, wie der Vater, so der Sohn. Ich lese uns diesen Text, Johannes 5, ab Vers 17. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Zugegebenermaßen ein sehr theologischer Text, ein sehr inhaltsreicher Text, und ich hoffe, dass wir heute Morgen den einigermaßen erfassen können, und wir wollen uns 4 Punkte heute Morgen anschauen, die die Einheit zwischen Gott dem Vater und Jesus dem Sohn so richtig zum Ausdruck bringen. Und der erste Punkt heute Morgen, der lautet, der Vater wirkt zusammen mit dem Sohn. Und es geht um Vers 17 bis 20. Der Vater wirkt zusammen mit dem Sohn. Nun muss ich gleich vorab sagen, dass wir mit diesem Sprichwort, wie der Vater, so der Sohn, ja eine gewisse Ähnlichkeit zum Ausdruck bringen wollen. Aber bei unserem Text heute Morgen geht das weit darüber hinaus. Es geht hier nicht darum, dass nur eine Ähnlichkeit zwischen Gott und also zwischen Gott dem Vater und Jesus dem Sohn zum Ausdruck gebracht werden soll, sondern eine wirkliche Gleichheit. Und genau das war den Juden damals ein großer Dorn im Auge. Und ab Johannes 5 im Johannesevangelium beginnt hier immer eine immer wiederkehrende Auseinandersetzung zwischen den Juden und Jesus rund um diese Thematik der Gottheit Jesu. Wir haben, wenn wir uns daran zurückerinnern, vor 3 Wochen war es inzwischen schon, in Johannes 5, Vers 1 bis 16 von dieser Heilung von dem Mann gelesen, der 38 Jahre gelähmt war und den Jesus dann durch sein Wort am Sabbat geheilt hat. Und daraufhin hieß es dann in Johannes 5, Vers 16, und daraufhin verfolgten die Juden Jesus, weil er dies, also diese Heilung, am Sabbat getan hatte. Nach ihren eigenen pharisäischen Gesetzen war das nicht erlaubt, am Sabbat zu heilen, sondern das war nur gestattet, wenn ein Mensch in Lebensgefahr war. Aber das war hier an dieser Stelle nicht der Fall. Also gingen sie auf Jesus los und wir wissen nicht genau, wie sie das getan haben, also ob sie ihn auch zur Rede gestellt haben, aber auf jeden Fall reagiert Jesus auf ihre Denkweisen und auch auf ihre Verfolgungen. Und da knüpft unser Vers 17 an, wo Jesus dann mit den Juden redet. Vers 17 heißt es, Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Und mit dieser Aussage macht Jesus zweierlei Dinge deutlich. Nämlich erstens, Gott selbst wirkte diese Heilung durch Jesus und das am Sabbat. Das ist das, was er zum einen damit ausdrückt. Und das zweite ist, Jesus nennt Gott seinen eigenen Vater und macht sich so Gott gleich. Und genau das brachte das Fass zum Überlaufen in den Augen der Juden. Und wir lesen weiter in Vers 18. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. In den Augen der Juden war das eine absolute Anmaßung, dass Jesus sich Gott gleich gemacht hat. Weil immer wieder gibt es Aussagen im Alten Testament, wo deutlich wird, es gibt nur einen Gott. Und zum Beispiel so eine Aussage war in Jesaja 44, Vers 6, wo Gott sagt, ich bin der Erste und bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Oder in Jesaja 42, Vers 8, ich bin Jahwe, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Wenn nun also Jesus daherkommt und behauptet, Gott gleich zu sein, dann ist das eine absolute Gotteslästerung. Und bei den Juden gehen die Alarmglocken los und sie denken, sie müssten Gott jetzt hier verteidigen an dieser Stelle. Nun könnte man heutzutage ja denken, naja, Jesus war ja in Anführungsstrichen nur der Sohn. Und damit war er vielleicht eine Abschwächung und nicht zwingendermaßen Gott gleich. Aber für die Juden, und das macht diese Stelle so deutlich, war sehr klar, dass der erstgeborene Sohn absolute Gleichheit besitzt mit dem Vater. Und deshalb kommen sie auch zu diesem Schluss, dass es hier heißt, dass Jesus selbst sich Gott gleich machte. Ob Jesus tatsächlich Gott war oder nicht, das ist bis heute eine große Diskussion. Und auch eine sehr entscheidende Diskussion. Denken wir mal so an verschiedene Glaubensrichtungen, wo die Person von Jesus und gerade die Gottheit Jesu eigentlich der entscheidende Knackpunkt ist. Also denken wir zum Beispiel ans Judentum, die ja bis heute noch nicht glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Oder denken wir an die Zeugen Jehovas, die die Gottheit Jesu leugnen. Oder den Islam. Oder auch so manchen liberaltheologischen Ansatz unserer Zeit heute. Diese Diskussion, die ist so alt wie das irdische Leben von Jesus selbst. Und die Berichte darüber, dass die Juden ihn mehrfach töten wollten und schlussendlich ja auch getan haben, weil er behauptet hat, Gott gleich zu sein, das ist eigentlich ein gutes Indiz dafür, dass Jesus tatsächlich diesen Anspruch hatte, Gott gleich zu sein. Und das steht entgegen heute mancher Glaubensauffassung, die behauptet, also Jesus wollte ja wahrscheinlich gar nicht ausdrücken, dass er Gott ganz gleich ist. Nein, wir sehen das daran, die Juden haben ihn verfolgt und haben ihn getötet letztendlich. Und das ist ein starkes Indiz dafür, dass Jesus diesen Selbstanspruch hatte. Und gerade wenn man das Johannesevangelium liest und insbesondere ab Kapitel 5, dann wird immer wieder deutlich, dass Jesus unmissverständlich diesen Anspruch hatte, dass er Gott gleich ist. Und genau das argumentiert er ab Vers 19 weiter in verschiedenartiger Hinsicht in unserem Text von heute Morgen. Da heißt es weiter in Vers 19, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. In unserem Abschnitt von heute finden wir gleich 3-mal diese Aussage, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Hier in Vers 19, später in Vers 24 und Vers 25. Und damit bekräftigt Jesus seine Glaubwürdigkeit und er drückt damit sowas aus wie, ich sage euch die Wahrheit. So wie wenn wir sagen würden, was ich dir jetzt sage, das ist äußerst wichtig und du kannst dich 100% darauf verlassen, dass das stimmt. Und jetzt sagt Jesus hier, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Und es könnte in unseren Ohren so klingen, als würde Jesus gerne unabhängig vom Vater etwas tun, aber er kann halt nicht. Das ist allerdings nicht der Fall, weil es ist innerhalb der Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiligen Geist niemals so, dass sie ein eigenständiges Denken oder ein Pläne schmieden hatten, wo jeder so sein eigenes Ding machen will, wie wir uns das vielleicht vorstellen würden. Nein, vielmehr liegt es im Wesen Gottes, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist immer zusammenwirken. Auch wenn die konkrete Ausführung an einzelnen Stellen dann einzelnen Personen zugeordnet werden kann. Also es gibt gar keine Bestrebungen innerhalb der Dreieinigkeit, auch nicht von Jesus, dass er unabhängig von anderen agieren will. Sondern Vater, Sohn und Heiliger Geist haben absolute Wesensgleichheit. Also sie sind alle Gott, alle drei, in vollkommenem Maße, aber sie übernehmen unterschiedliche Funktionen. Und so bleibt auch dieser Grundsatz des Alten Testamentes bestehen, wo es ja hieß, dass es nur einen Gott gibt. Ja, sie sind ein Gott. Es ist ein Gott, der sich in drei Personen, in Vater, Sohn und Heiligen Geist, zu erkennen gegeben hat. Und so kann Jesus später dann auch, zum Beispiel in Johannes 10, Vers 30, sagen, ich und der Vater sind eins. Genau aus diesem Grund. Benedikt Peters, ein Ausleger, den der ein oder andere von euch vielleicht kennt, der hat das mit folgenden Worten ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat geschrieben, der Vater tut nichts ohne den Sohn. Der Sohn tut nichts ohne den Vater, denn so ist er der dreieinige Gott, der nie anders sein und nie anders handeln kann als der dreieinige. Und das bedeutet, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist nie ohne einander etwas tun. Ja, das drückt diese Geschlossenheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist aus, die in ihrem Plan und auch in ihrer Ausführung zusammenwirken, auch wenn unterschiedliche Funktionen übernommen werden. Und nun sagt Jesus hier am Ende von Vers 19, denn was der Vater tut, das tut ebenso auch der Sohn. Und damit macht Jesus deutlich, also dass er genau das Gleiche tut wie Gott. Und in der Folge bedeutet das, wenn er die Werke tut, die nur Gott vollbringen kann, dann muss er zwingendermaßen auch Gott sein. Die Werke des Vaters sind auch die Werke des Sohnes und die Werke des Sohnes sind auch die Werke des Vaters. So geschlossen ist das. Nun darf man sich das nicht so vorstellen, wie bei diesen Bildern am Anfang, dass da der Vater, wie wir das gesehen haben, sich die Krawatte bindet und der Sohn versucht das auch irgendwie und scheitert dabei kläglich. So ist das nicht zu sehen, sondern die Werke, die Jesus tut, sind absolut vollkommen. Und der Vater wirkt nicht nur zusammen mit Jesus, sondern er wirkt durch Jesus. Ja? Jesus vollbringt die vollkommenen Werke des Vaters. Und dabei haben sie eine ganz enge Beziehung zueinander und diese Beziehung ist gekennzeichnet von ewiger Liebe. Und davon lesen wir in Vers 20, wo es heißt, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Der Vater hat den Sohn lieb. Das ist eine Aussage, die wir in verschiedenen Stellen im Leben von Jesus immer mal wieder finden. Denken wir zum Beispiel an die Taufe von Jesus, wo diese Stimme in Matthäus 4, Vers 17 kommt, wo Gott vom Himmel herab sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Liebe zwischen Vater und Sohn, die existierte schon von Ewigkeit her. Aber gerade als Jesus dann Mensch geworden ist, hat Jesus ja auf so manche Privilegien und auch auf die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, verzichtet. Er erniedrigte sich als Mensch und er begab sich ganz bewusst in die Abhängigkeit des Vaters. Aber der Vater enthielt seinem geliebten Sohn in keinerlei Weise etwas vor, sondern er zeigte ihm ausnahmslos alles, was er selbst tat und er befähigte Jesus als Mensch, die Dinge zu tun, die Gott selbst tun kann. Und dabei sind es nicht nur solche Heilungswunder, wie wir das in Kapitel 5 am Anfang gesehen haben, bei diesem Gelähmten, sondern es sind noch viel größere Werke. Werke, die die Juden in Staunen versetzen werden, in Verwunderung bringen werden und die vor allem in noch viel größerem Maße die Gottheit Jesu bestätigen. Und wir kommen gleich auf diese Werke nochmal zu sprechen. Aber wir halten an dieser Stelle nochmal fest, dass Vater und Sohn absolut im Einklang miteinander stehen. Und das macht Jesus hier sehr deutlich. Und das Heilungswunder am Sabbat, Das ist dementsprechend letztendlich Gott selbst zuzuschreiben, weil er der Herr des Sabbats ist. Er hat den Sabbat ja gestiftet. Das heißt in der Folge, wenn die Juden hier Jesus anklagen, dass er am Sabbat geheilt hat, dann klagen sie zugleich Gott an, nämlich Gott den Vater. Wenn sie Jesus töten wollen, dann ist das ein Frontalangriff auf Gott selbst und damit machen sie sich natürlich absolut schuldig. Ganz in dem Sinne, wie Jesus das später sagt in Johannes 15, Vers 23, wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Also eine ganz krasse Aussage, wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Und nun mag es bis heute Menschen geben, die zwar an Gott glauben, aber die Jesus ablehnen. Ja, sei es durch Gleichgültigkeit gegenüber Jesus, indem sie gar nichts für ihn übrig haben, oder vielleicht sogar durch aktiven Hass, den sie äußern. Aber an dieser Stelle und an vielen anderen Stellen in der Bibel wird sehr deutlich, dass es unmöglich ist, an Gott zu glauben und gleichzeitig Jesus nicht als den Sohn Gottes anzuerkennen. Anders ausgedrückt, es gibt keinen Christen, der nicht an die Gottheit Jesu glaubt. Ja, und falls es heute Morgen hier jemand gibt, der hier sitzt oder zuschaut und der Meinung ist, dass er Christ ist und dass er an Gott glaubt, aber gleichzeitig Jesus nicht anerkennt, dann muss ich dir sagen, dass du gar kein Christ bist. Das ist im biblischen Sinne unmöglich und dann ist die Folge auch daraus, dass du nicht im Himmel beim Vater landen wirst eines Tages, weil Jesus gesagt hat in Johannes 14, Vers 6, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das heißt, deine und meine persönliche Positionierung zu Jesus ist der alles entscheidende Punkt. Und davon zeugen auch die Punkte 2, 3 und 4, die wir uns weiter anschauen wollen. Der zweite Punkt heute Morgen heißt, der Vater gibt die Macht dem Sohn. Und es geht um Vers 21 bis Vers 23. In Vers 20 haben wir von diesen größeren Werken gelesen. Und nun können wir uns fragen, was sind denn diese größeren Werke, von denen Jesus bereits gesprochen hat? Also größere Werke als diese Heilung, die er zum Beispiel vollbracht hat. In Vers 21 und 22 kriegen wir mal mehr Aufschluss darüber, wenn Jesus selbst dann sagt, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Zweierlei Dinge sind es, die Jesus hier also nennt. Das eine ist Leben geben und das zweite ist Gericht üben. Man könnte es auch anders ausdrücken mit richten und retten. Das ist das, was Jesus übergeben wurde. Und nun führen wir uns nochmal vor Augen, dass Jesus an dieser Stelle mit Juden redet. Und für sie war klar, dass der Einzige, der Leben geben kann und der Tote auferwecken kann, dass das Gott ist. Und das sieht man natürlich ganz grundsätzlich in der Schöpfung, wo Gott dem Menschen Atem des Lebens gibt. Aber man sieht das auch, gerade dass Gott Tote auferweckt hat, zum Beispiel im Alten Testament bei Elia, in 1. Könige 17, Vers 17 fortfolgende, oder auch dann bei Elisa, 2. Könige 4, Vers 32 fortfolgende. Dort werden jeweils Menschen zum Leben wieder erweckt. Und wenn Jesus hier behauptet, dass er Tote lebendig machen kann, wie der Vater, dann ist das wiederum eine ganz klare Anspielung darauf, dass er zwangsläufig Gott sein muss. Und die Totenauferweckung, die vollzogen werden kann, die stellt natürlich alle Heilungswunder in den Schatten, die sonst so geschehen können. Und dementsprechend ist es eines der größeren Werke. Und tatsächlich, wenn wir im Johannesevangelium weiterlesen, demonstriert Jesus genau diese Macht über Leben und Tod an Lazarus in Johannes 11, wo er Lazarus tatsächlich wieder zum Leben aufweckt und das vor den Augen der Juden. Und nun könnte man einwenden und sagen, ja Moment mal, also Elia und Elisa im Alten Testament, die haben ja auch Menschen zum Leben wieder erweckt. Also müssten sie ja eigentlich dann auch Gott sein. Aber es gibt einen bedeutenden Unterschied. Und dieser bedeutende Unterschied besteht darin, dass Elia und Elisa durch Gebet von Gott als Werkzeuge gebraucht wurden. Und zwar dazu, dass Gott Menschen auferweckt hat, zwei Jungen in dem Fall, die er auferwecken wollte. Aber über Jesus heißt es hier explizit in Vers 21 am Ende, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Das heißt, Jesus hat selbst die absolute Vollmacht über Leben und Tod. Und das betrifft sowohl das irdische Leben und den irdischen Tod, wie wir das am Beispiel von Lazarus dann sehen können in Johannes 11, aber das betrifft auch das ewige Leben und den ewigen Tod. Und wir kommen gleich anhand von Vers 24 und 25 nochmal konkreter darauf zu sprechen. Aber diese Aussage hier, der Sohn macht lebendig, welche er will, reicht weit über das körperliche Lebendigmachen hinaus. Ja, es geht hier ums geistliche Lebendigmachen. Und dementsprechend gilt, dass Jesus auch der ist, der geistlich lebendig macht, welche er will. Anders ausgedrückt, er muss Wiedergeburt im Leben eines Menschen bewirken. Das können wir nicht, sondern er muss das tun. Und das zeugt von seiner absoluten Vollmacht und von seiner absoluten Souveränität, auf die wir angewiesen sind. Und wenn wir das in die Praxis mal hineindenken, kennen wir, glaube ich, alle Situationen, in denen wir an die Grenze der Evangelisation stoßen. Wo wir Menschen das Evangelium nahebringen und von Jesus erzählen, aber du merkst, du kannst sie nicht geistlich zum Leben erwecken. Das ist eine Grenze. Du und ich, wir können Tote nicht lebendig machen. Aber Jesus kann. Und Jesus tut das bis heute immer wieder, und zwar dann, wenn Menschen zum Glauben kommen. Das steht ganz in seiner Macht. Und er entscheidet, wie er wirkt und an wem er wirkt. Und das macht gerade der Zusammenhang, der Kontext von dieser vorherigen Geschichte sehr gut deutlich. Das illustriert das gewissermaßen, weil wir haben in Kapitel 5, Vers 3 davon gelesen, bei dieser Heilung, dass an diesem Teich Bethesda eine Menge Kranker und Blinder und Lahmer und Dürrer lag, aber es ist an dieser Stelle nur ein einziger, den Jesus rausgreift und heilt. Und übertragen auf die gesamte Menschheit ist das nicht anders. Du und ich und jeder andere Menschen, wir sind ohne das Eingreifen von Jesus geistlich tot und wir brauchen ein neues Leben. Und wir können es uns selbst nicht geben. Aber nicht alle werden gerettet, sondern nur die, die von Jesus zu neuem geistlichen Leben auferweckt werden. Das heißt, wenn du heute hier sitzt und weißt, dass du geistlich lebendig geworden bist, wenn du weißt, dass du wiedergeboren bist, dann ist es so, weil Jesus dich lebendig gemacht hat. Weil er entschieden hat, dass er dich vom Tod zum Leben erweckt. Und in jeglicher Hinsicht steht dein und mein Leben absolut in seiner Macht. Und diese Aussage, dass dein Leben und mein Leben absolut in seiner Macht steht, ist auch bedeutsam für das zweite Werk, was der Vater dem Sohn gegeben hat. Wir lesen nochmal Vers 22, wo es hieß, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Und wiederum gibt es alttestamentliche Bezüge, er redet ja zu den Juden und wenn wir in Psalm 9, Vers 8 und 9 zum Beispiel schauen, heißt es dort über Gott, der Herr lässt sich nieder auf immer. Er hat seinen Thron aufgestellt zum Gericht und er wird richten die Welt in Gerechtigkeit, wird über die Völkerschaften Gericht halten in Gradheit. Und wiederum war für die Juden absolut klar, der Einzige, der die Befugnis hat zu richten, ist Gott. Und nun kommt Jesus daher und beansprucht, dass der Vater niemand richtet, sondern dass er dem Sohn, dass er Jesus, das ganze Gericht gegeben hat. Und das ist eine Tatsache, die sehen wir tatsächlich immer wieder, auch im Neuen Testament an verschiedenen Stellen, dass Jesus das ganze Gericht übergeben ist. Wir haben das in der Osterpredigt zum Beispiel gehabt, in Apostelgeschichte 17, Vers 31, wo das deutlich wird, und an vielen weiteren Stellen. Und das bedeutet in der Folge, dass wir alle eines Tages vor Jesus stehen werden. Und entweder stehen wir dort als Gerettete oder wir müssen dort erscheinen zum Gericht und stehen dort als Gerichtete. Aber in jedem Fall wird sich jeder Mensch eines Tages vor Jesus beugen. Und die Geretteten, die werden sich freiwillig in Anbetung beugen und die Gerichteten, die werden sich vor ihm beugen müssen. Jesus wird eines Tages alle Ehre zuteil werden und genau davon spricht der Vers 23, wo es dann weiter heißt, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Der Vater gibt die Macht dem Sohn und er legt die größtmöglichen Dinge in seine Hand, nämlich die Entscheidung über Leben und Tod und das Gericht über die gesamte Menschheit. Und das ganz im Sinne von einer Stelle, die wir schon hatten, die ganz ähnlich klingt, in Johannes 3, Vers 35, wo es hieß, der Vater liebt den Sohn, auch das finden wir in unserem Text wieder, und hat alles in seine Hand gegeben. Und so gebührt nicht nur dem Vater die Ehre, sondern auch dem Sohn gebührt die Ehre. Und wenn jemand Jesus die Ehre verweigert, verweigert er sie zugleich Gott dem Vater. Die Frage ist also, wie stehst du zu diesem Jesus, dem alle Macht gegeben ist? Verehrst du ihn mit deinem Leben oder verunehrst du ihn? Erkennst du ihn schon heute als Retter und vor allem als Herrn deines Lebens an und gibst ihm Ehre oder verweigerst du ihm die Ehre und lehnst ihn ab und gehst weiter deinen eigenen Weg? Noch grundlegender gefragt, wie wirst du vor ihm erscheinen, als gerettet oder als gerichtet? Das ist die entscheidende Frage. Und diese persönliche Positionierung zu Jesus im Hier und Jetzt, im Hier und Heute, die ist alles entscheidend. Und das vertiefen weiter unsere beiden letzten Punkte heute Morgen auch nochmal. Wir kommen zum dritten Punkt. Der heißt, der Vater rettet durch den Sohn. Es geht um Vers 24 bis 26. In Vers 24 bis 30 führt Jesus nochmal näher aus, eigentlich jetzt, was mit diesem Retten und mit diesem Richten, was es damit auf sich hat. Ja, also was er in Vers 21 und 22 angedeutet hat, das führt er jetzt näher nochmal aus. Und in Vers 24 lesen wir diese wunderbaren und auch recht bekannten Worte, wo es heißt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und hier finden wir dieses zweite bekräftigende, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und dann sagt Jesus, wie man gerettet wird, und er sagt, was diese Rettung mit sich bringt. Er sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Das heißt, wer glaubt, dass Jesus tatsächlich der vollkommene, sündlose Sohn Gottes ist, der auf diese Erde gekommen ist, um für deine und meine Sünde am Kreuz zu sterben, wer das glaubt, der hat ewiges Leben. Und das setzt natürlich voraus, dass ich anerkenne, dass ich mit meinem Leben als sündiger Mensch vor Gott stehe. Und dass ich anerkenne, dass ich nichts anderes als Gericht verdient habe. Ja? Dass ich verstehe, dass ich ihm nicht die Ehre gegeben habe, die er verdient hat. Und dass ich nicht so gelebt habe, wie es ihm gefällt. Aber da bleibe ich nicht stehen. Sondern ich nehme ganz bewusst für mich persönlich in Anspruch, dass Jesus auch für meine Sünde am Kreuz die volle Strafe bezahlt hat. Und das tue ich, indem ich mich im Gebet an ihn wende und ihn für mein Versagen und für meine Sünde um Vergebung bitte. Und zugleich sage ich ihm im Gebet auch, dass ich im Glauben und im Vertrauen auf ihn persönlichen Anspruch nehmen will, dass sein Tod am Kreuz stellvertretend auch für mich gelten soll. Das heißt, ich kehre um von meinem Leben ohne Gott und ich übergebe ihm ganz bewusst mein Leben. Und ab sofort soll er Herr meines Lebens sein, ab sofort will ich ihm nachfolgen. Das ist eine Botschaft, die wir hier oft sagen, die allermeisten von uns wahrscheinlich schon sehr oft gehört haben. Aber Jesus spricht hier nicht nur davon, dass wir dieses Wort hören, sondern auch, dass wir ihm Glauben schenken. Vielleicht sitzt der ein oder andere heute Morgen hier oder schaut auch zu und hat sein Leben noch nicht bewusst Jesus übergeben. Dann gilt dieser Ruf von heute Morgen, ganz besonders dir, dieser Ruf umzukehren und an Jesus zu glauben. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann wend dich an jemand, der dir vertraut ist oder auch an mich gerne. Und wir helfen gerne, einfach auch diesen Schritt ganz bewusst festzumachen. Weil es könnte gar nicht mehr daran hängen, wie man auf diese Botschaft reagiert, wie du auf Jesus reagierst. Weil für den, der glaubt, so heißt es hier, wer seine Rettung in Anspruch nimmt, für den gelten gleich drei wunderbare Zusagen. Erstens, für den gilt, wer glaubt, der hat ewiges Leben. Das heißt, wer an Jesus glaubt, der darf sich sicher sein, dass er die Ewigkeit bei Gott verbringen wird. Und hier steht nicht, wer glaubt, der wird wahrscheinlich ewiges Leben haben. Und hier steht auch nicht, wer glaubt, der bekommt ewiges Leben, sondern hier steht, wer glaubt, der hat ewiges Leben. Das heißt, der besitzt es bereits. Ja? Du hast es bereits vollumfänglich. Und dieses Prinzip, wer glaubt, der hat ewiges Leben, ist ein Prinzip, was uns ganz oft im Johannesevangelium begegnet. Denken wir an Johannes 3, Vers 16 oder Johannes 3, Vers 36. Also erste Zusage, wer glaubt, hat ewiges Leben. Zweite Zusage, wer glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Das heißt, wer an Jesus glaubt, der muss nicht im Gericht vor ihm erscheinen, wo es dann ums ewige Leben und ewige Verdammnis geht. Nein, das Gericht, das du verdient hättest, für deine Sünde, das hat Jesus bereits vollumfänglich getragen. Und so kann Paulus auch in Römer 8, Vers 1 sagen, also gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt für uns Gläubige das sogenannte Preisgericht. Aber dabei geht es nicht darum, wo wir die Ewigkeit verbringen, sondern vielmehr darum, wie du mit und für Jesus gelebt hast. Es geht um die Frage des Lohnes. Und wir hatten das letzte Woche auch in dem Gleichnis, was Michael Kotsch uns gepredigt hat. Und dann ist noch ein drittes. Hier heißt es, wer an Jesus glaubt, der ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und du meinst das nicht, dass du als Christ den irdischen Tod nicht mehr erleiden wirst. Nein, wenn Jesus uns nicht vorher entrückt, dann werden wir auch als Christen den ganz normalen menschlichen, körperlichen Tod erleiden. Vielmehr ist hier die Rede davon, dass sich dein geistlicher Zustand verändert hat. Von geistlich tot zu geistlich lebendig. Und während die Beziehung zu Gott vorher geistlich tot war, und du auf ewig vollkommen getrennt von ihm hättest sein müssen, hat Jesus diese Beziehung zu Gott wiederhergestellt, hat er sie lebendig gemacht. Das heißt, Jesus räumt diese trennende Sünde aus dem Weg und verschafft eine lebendige Beziehung zu Gott, die bis in alle Ewigkeit bestehen bleibt. Für das Wort übergegangen, also aus dem Tod in das Leben übergegangen, steht hier im Griechischen ein Wort, das man auch im Sinne von umziehen oder hinübergehen oder umsiedeln, so könnte man das wiedergeben. Also ein Transfer oder ein Übergang in einen anderen Status. Und genau dieser Statuswechsel, der hat bereits stattgefunden, wenn du Christ geworden bist. Du bist vom Tod zum Leben gekommen, bist vom Tod zum Leben übergegangen. Das ist bereits geschehen. Und die Voraussetzung, dass dieser Wechsel geschehen konnte, ist das Hören und das Glauben von Gottes Wort. Und genau davon spricht Jesus nochmal in Vers 25, wenn er dann weiter sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Hier ist das dritte Mal, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und Jesus spricht an dieser Stelle davon, dass die Toten seine Stimme hören werden. Und das klingt für uns erstmal sehr befremdlich. Das funktioniert ja eigentlich gar nicht, wenn man da logisch drüber nachdenkt, ne? Aber er meint damit nicht die Menschen, die bereits im Grab sind, die wirklich irdisch verstorben sind. Auf die kommt er in Vers 28 nochmal zu sprechen. Dann, nein, er meint vielmehr hier Menschen, die zwar eigentlich quicklebendig sind im Leben, aber zugleich geistlich tot. Und Paulus erläutert uns das näher dann in Epheser 2, Vers 1 später, wenn er schreibt, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Tod in Vergehungen und Sünden. Das ist eine geistliche Zustandsbeschreibung von jedem Menschen, der Jesus Christus nicht als seinen Herrn und Retter angenommen hat. Und die Bibel geht so weit, dass sie uns sagt, dass wir in Sünde und damit geistlich tot geboren werden. Nun ist in diesem Bild inbegriffen, dass sich ein Toter niemals selbst lebendig machen kann. Und auch merkt ein Toter noch nicht mal, dass er tot ist. Und so ist es auch beim geistlichen Tod. Geistlich Tote merken nicht mal, dass sie geistlich tot sind. Und solange nicht jemand von außen kommt und sie lebendig macht, bleiben sie geistlich tot. Und dementsprechend werden wir auf uns selbst gestellt, hoffnungslos verloren. Aber Epheser 2 geht weiter. Epheser 2, Vers 4 und 5 spricht davon, dass der eingreift, der Totes wieder zum Leben erwecken kann. Und da heißt es so schön in Epheser 2, Vers 4 und 5, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Also nur durch Jesus kann neues Leben entstehen. Nur durch Jesus kann Sünde vergeben werden. Nur durch Jesus kann die Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden, kann geistliches Leben neu anfangen zu pulsieren. Und hier heißt es am Ende so schön, aus Gnade seid ihr errettet. Und diese Stunde der Rettung, die hat begonnen, als Jesus hier auf dieser Erde gekommen ist und als er am Kreuz gestorben ist. Und deshalb kann Jesus auch sagen, hier in Johannes 5, Vers 25, die Stunde kommt und ist jetzt da. Ja, aber diese Stunde der Rettung, die hat damals angefangen und die hält bis heute an. Und auch heute ist dieser Übergang vom Tod zum Leben noch möglich. Und wenn du merkst, dass diese Botschaft der Rettung dich anspricht, dann hör nicht weg, sondern hör genau hin und glaube an Jesus, solange die Stunde der Rettung noch da ist, solange sie noch gilt. Und wenn du seine Stimme hörst und eigentlich weißt, dass du gemeint bist mit dem, was hier steht, dann ist das bereits ein Wirken Gottes in deinem Leben. Warum? Aus dem einfachen Grund, Tote hören auch nichts. Wenn du etwas hörst, wenn Jesus dich heute anspricht und du merkst, du bist gemeint, dann hör hin und mach ganze Sachen mit ihm. Weil dann will er dich von ewigem geistlichen Tod zu ewigem Leben auferwecken. Vers 26 sagt uns, denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben, in sich selbst. Also genauso wie der Vater das Leben besitzt und uns das irdische Leben geschenkt hat, was ein jeder von uns hat, der heute Morgen hier ist, hat auch der Sohn Leben in sich selbst und kann und will uns ewiges Leben schenken. Und jeder von uns, der bereits auf diese Worte Jesu gehört hat und der ihm Glauben geschenkt hat, der darf sich glücklich schätzen, weil Jesus dir in seiner Gnade die Ohren geöffnet hat. Dich das hören lassen hat, dich das vernehmen lassen hat und dir Glauben geschenkt hat. Etwas, was nicht du getan hast, sondern was er getan hat. Und auf der Grundlage seines Wortes auf dieser Grundlage von Vers 24, wo er so deutlich sagt, wer mein Wort hört und glaubt, dem der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Auf dieser Grundlage darfst du feste Gewissheit deines Heils haben. Da hieß es so schön, wer glaubt, der hat ewiges Leben. Wer glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Und wer glaubt, der ist bereits vom Tod ins Leben übergegangen. Der Vater rettet durch den Sohn. Und das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite gilt auch, und das ist unser letzter Punkt von heute Morgen, der Vater richtet durch den Sohn. Und es geht um Vers 27 bis 30. Wir hatten in Vers 22 diese Aussage bereits, dass der Vater dem Sohn das ganze Gericht übergeben hat. Und da knüpft jetzt der Vers 27 nochmal an mit diesen Worten. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Nun ist dieser Begriff des Menschen Sohn einerseits ein Begriff, der nochmal eine Betonung darauf legt, dass Jesus auch ganz Mensch war. Sonst geht es ja sehr viel um die Gottheit Jesu in diesem Text. Aber zugleich ist das auch ein alttestamentlicher Titel, auf den Jesus hier zurückgreift. Und zwar ein Titel aus Daniel 7, Vers 13 und 14. Und dort heißt es bereits, viele Jahrhunderte vorher, über Jesus, Daniel 7, Vers 13 und 14, ich schaute in Visionen der Nacht. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Das Wort Herrschaft hier in Daniel 7, Vers 14 könnte man auch mit Macht übersetzen. Und das ist in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament, der sogenannten Septuaginta, das gleiche Wort wie das, was wir in Johannes 5, Vers 27 hier finden. Das heißt, wenn Jesus hier von dem Menschensohn spricht, dann klingt da sehr wahrscheinlich bei den Juden Daniel 7, Vers 13 und 14 an. Und diese Stelle hier aus Daniel 7, die spricht davon, dass Jesus wiederkommen wird und die spricht davon, dass er seine Herrschaft aufrichten wird und die spricht auch davon, und dazu gehört auch, dass er die Menschheit richten wird, Gericht halten wird. Und genau von dieser Wiederkunft Jesu haben wir ja vergangenes Wochenende viel gehört und haben dieses Thema Zeichen der Endzeit uns näher angeschaut und haben dabei auch festgestellt, sowohl das Wiederkommen wie auch dieser große Gerichtstag, das ist noch in Zukunft. Aber wir dürfen gewiss und sicher sein, mit großer Gewissheit, dass dieser Tag kommen wird. Und mitunter davon spricht Jesus in Vers 28 und 29, wenn er sagt, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Zunächst mal sagt Jesus den Juden und im erweiterten Sinne auch uns, dass wir uns nicht verwundern sollen, nicht überrascht sein sollen, dass Jesus eines Tages kommen wird und Gericht halten wird. Es ist ja nicht so, als hätte er es ihnen und auch uns nicht gesagt. Ja? Zum Beispiel durch den Text von heute Morgen sehen wir es ja sehr deutlich. Er spricht ja hier deutlich von einer Stunde oder von einer Zeit, könnte man auch sagen, es geht nicht nur eine 60-Minuten-Stunde, sondern eine Zeit, in der die bereits Verstorbenen wieder auferweckt werden. Und anders als wir das in Vers 25 eben hatten, spricht Jesus hier explizit von denen, die in den Gräbern sind und die auferweckt werden. Und er meint tatsächlich damit die Auferstehung der Menschen, die bereits verstorben sind. Nun hatten wir in Vers 25 gewissermaßen die erste Stunde, nämlich die erste Stunde der Rettung, die Stunde, die bis heute anhält. Und hier in Vers 28 lesen wir von einer weiteren Stunde, von einer zweiten Stunde, die noch aussteht. Und diese weitere Stunde ist die Stunde der Auferstehung. Und für alle, die nicht an Jesus geglaubt haben, ist es die Stunde des Gerichts. Also erste Stunde, Stunde der Rettung, zweite Stunde unter Umständen, wenn du nicht an Jesus glaubst, die Stunde des Gerichts. Und wiederum heißt es hier auch ein zweites Mal, dass Menschen die Stimme von Jesus hören werden und aus den Gräbern hervorkommen werden. Diesmal beschränkt es sich nicht, wie in Vers 25, wo wir das erste Mal die Stimme finden, beschränkt es sich nicht auf ein paar, die gehört haben, sondern hier heißt es so deutlich, dass alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Das bedeutet, jeder Mensch wird seinen Ruf eines Tages vernehmen und wird auferstehen. Aber diese Auferstehung, die wird nicht für alle Menschen das Gleiche bedeuten. Nein, hier wird eine Unterscheidung vorgenommen mit Vers 29, eine klare Unterscheidung zwischen zwei Auferstehungen. Für die einen die Auferstehung zum Leben und für die anderen die Auferstehung zum Gericht. Anders ausgedrückt könnte man sagen, man könnte unterscheiden zwischen der Auferstehung der Gläubigen und der Auferstehung der Ungläubigen. Und in diesem Sinne ist auch der jeweilige Zusatz zu verstehen, hier in Vers 29, wenn es da heißt, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Und es könnte im ersten Moment so klingen, als werden wir tatsächlich durch unser Gutes tun am Ende gerettet. Aber das will das gar nicht ausdrücken, sondern vielmehr ist hier sehr wahrscheinlich mit diesem das Gute gemeint, dass Menschen die Stimme Jesu aus Vers 24 und 25 gehört haben und dem Glauben geschenkt haben. John MacArthur, ein Ausleger, den viele kennen von seiner Studienbibel, er hat dazu sehr gut ausgedrückt, zwei Zitate: Im Kontext ist das Gute als der Glaube an den Sohn zu verstehen, der die Grundlage für den Empfang einer neuen Natur ist, die gute Werke hervorbringt. Und zweites Zitat: Das Wesentliche ist, dass die Taten eines Menschen ihn lediglich als Erretteten oder Unerretteten ausweisen, menschliche Werke aber niemals Errettung bewirken. Ja, also es geht hier nicht um Gerechtigkeit aus Werken, sondern vielmehr, dass der Glaube Werke hervorbringt auf ganz natürlichem Wege. Und wenn wir aus der Bibel wissen, dass Errettung niemals durch gute Werke, durch gute menschliche Werke bewirkt wird, wissen wir auf der anderen Seite auch, dass das Gericht auf der Grundlage von bösen Werken geschehen wird. Das heißt also, wenn jemand die Rettung Jesu nicht in Anspruch nimmt, wird er aufgrund seiner Werke, vor allem aufgrund seiner bösen Werke, gerichtet werden und er wird ewige Strafe erleiden. Und da gibt es kein Entkommen. Und nun klingt das hier in diesen Versen so, als wäre das alles ein Ereignis, was zeitgleich stattfindet, aber diese Auferstehung der Gläubigen und die Auferstehung der Ungläubigen, dazwischen liegt ein großer Zeitraum, nämlich der Zeitraum von 1000 Jahren, im tausendjährigen Reich, in Offenbarung 20. Und dort finden wir das wieder, diese zwei Auferstehungen. In Offenbarung 20, Vers 5 und 6 ist die Rede von der ersten Auferstehung. Und gemeint ist da die Auferstehung der Gläubigen zum Leben. Und davon lesen wir hier auch in Johannes 5, Vers 29. Und dann nach dem tausendjährigen Reich ist in Offenbarung 20, Vers 11 bis 15 die zweite Auferstehung beschrieben. Und das ist die Auferstehung der Ungläubigen, die nach ihren Werken gerichtet werden. Also die Auferstehung zum Gericht, von der wir hier in Johannes 5, Vers 29 lesen. Die Auferstehung, die letztendlich ewige Strafe mit sich bringen wird für jeden Menschen, der nicht Jesus Christus und seine Rettung angenommen hat. Und dann heißt es in Offenbarung 20, Vers 6, glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Und wenn wir das lesen, wir haben es letzte Woche auch schon gelesen, aber jetzt hier auch gerade nochmal diesen Vers 6 lesen, drängt sich natürlich die Frage auf, hast du Teil an der ersten Auferstehung? Gehörst du zu diesen Menschen, über die es hier heißt, glückselig und heilig sind sie? Heilig durch Christus. Wenn du dazu gehörst, dann darfst du dich freuen, darfst Gott anbeten dafür, dass du zu dieser ersten Auferstehung zum Leben gehörst. Eines steht fest, wir werden alle eines Tages auferstehen, ob wir wollen oder nicht. Und dann wird die Frage sein, stehst du auf zu ewigem Leben oder stehst du auf zur ewigen Strafe? Das ist die alles entscheidende Frage. Und diese Frage entscheidet sich hier und heute in diesem Leben daran, wie du zu Jesus Christus stehst. Ob du durch Glauben an ihn gerettet wirst oder ob du eines Tages von ihm gerichtet wirst. Die Frage ist, wo stehst du? Wo ordnest du dich ein in diesen beiden Auferstehungen? Wie der Vater, so der Sohn. Das war unser Thema heute Morgen. Und wir hatten diese vier Punkte. Der Vater wirkt zusammen mit dem Sohn. Der Vater gibt die Macht dem Sohn. Drittens, der Vater rettet durch den Sohn. Und viertens, der Vater richtet durch den Sohn. Und in all dem wird deutlich, dass Jesus, der Sohn, absolut im Einklang steht mit dem Vater. Und so schließt sich auch gewissermaßen eine Klammer in Vers 30, nämlich eine Klammer, die in Vers 19 eröffnet wird und dann bis Vers 30 geht. Und in Vers 30 sagt Jesus ganz ähnliche Worte wie in Vers 19, nämlich mit diesen Worten: Ich kann nichts von mir selbst tun. So wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Die Stunde des gerechten Gerichtes Gottes, die wird kommen. Aber noch ist die Stunde der Rettung. Und wir wollen diese Zeit der Rettung, diese Stunde der Rettung, so gut es geht, nutzen. Und gerade als Christen wollen wir sie nutzen, um Menschen diese Botschaft der Rettung weiterzusagen und sie zur Umkehr und zum Glauben aufzurufen, bevor es zu spät ist, bevor sie erscheinen müssen vor dem Gericht. Bei Gottes Wille ist es nicht in erster Linie, dass Menschen gerichtet werden, sondern vielmehr, dass sie gerettet werden. Und so will ich heute Morgen schließen mit Johannes 3, Vers 17, wo es heißt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Ich will mit uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort, das wir heute Morgen lesen durften und hören durften. Und was uns herausfordert, was nicht so leicht zu verstehen ist an manchen Stellen, aber was gleichzeitig auch so klar ist. Herr, und wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn in die Welt gesandt hast, um zu retten. Und wir danken dir dafür, dass du auch noch Zeit der Rettung schenkst und dass du Zeit der Gnade gibst, in der Menschen noch zum Glauben finden dürfen. Und ich will dich bitten für jeden, der heute Morgen hier ist, der nicht sicher ist, dass er zu dieser Auferstehung zum Leben gehört und dass die Rettung, deine Rettung für ihn schon persönlich geworden ist. Ich bitte für jeden Einzelnen, dass du wirklich schenkst, dass er deine Stimme hört und dass er dem Glauben schenkt und von neuem geboren wird. Ja, und wir danken dir zugleich, dass wir so viele auch heute Morgen hier sein dürfen, die deine Stimme vernommen haben, denen du die Ohren geöffnet hast und die du vom Tod zum Leben erweckt hast. Ja, wir wissen, dass wir es nicht selbst waren, sondern dass du es warst, dass du Gnade in unserem Leben geschenkt hast. Und wir beten darum, dass wir Zeugen werden für diese Botschaft, dass wir diese Zeit der Rettung, diese Stunde der Rettung nutzen, um noch vielen diese Botschaft weiterzugeben, damit noch viele gerettet werden. Herr, und wir freuen uns darauf, eines Tages bei dir zu sein und sind dir von Herzen dankbar, wenn wir Menschen sein dürfen, die nicht als Gerichtete vor dir erscheinen, sondern als Gerettete, die in deine ewige Seligkeit eingehen dürfen. Herr, und dafür loben wir dich und beten dich an und wollen es jetzt auch in einigen Liedern tun. Amen.